Ja, von mir nochmal einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich komme immer gern zu euch. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich mit dem Motorrad komme, weil irgendwie interessanterweise, immer wenn ich zu euch komme, ist schönes Wetter. Und das lässt sich natürlich dann praktisch damit verbinden, ich sag, mit dem Motorrad zu fahren. Es gibt eine Freikirche, die ganz in der Nähe ist, da war ich letzten Sonntag, bei denen habe ich das Gefühl, immer wenn ich dort hinfahre, regnet es. Also da kommt mich nicht erinnern. Wenn ich da jemals mit dem Motorrad gefahren bin, einmal haben wir sogar Überflutung gehabt und so weiter. Also das ist irgendwie interessant. Also von daher komme ich gern zu euch. Und ich wollte gerade sagen, passt, dann haben wir beide was davon. Ich weiß nicht, wer von euch Zeitung liest oder vielleicht auch gelegentlich in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. In Linz ist zumindest so, da sind in den ganzen Linzlinien, Busse sind so große Bildschirme drinnen. Und da liest verschiedene Nachrichten und liest dann auch verschiedene Werbung. Und dort findet man, wie gesagt, auch in der Zeitung immer wieder eine sogenannte Zahl des Tages. Schauen wir, ob es funktioniert. Genau. Und so eine Zahl des Tages habe ich euch heute auch mitgebracht. Die Zahl 14,29. Und das ist immer das Schöne an diesen Zahlen des Tages. Dann liest die Zahl und denkt so, was hat es wohl damit auf sich? Gell? Wenn irgendwie 2 oder 17 oder 23 steht oder so. Und wenn man dann die Erklärung hört, plötzlich das große Aha-Erlebnis. Die Zahl des Tages heute 14,29. Was? Ich verrate euch Prozent. So, und jetzt können wir umrechnen. 14,29% ist wie viel? Ein Siebtel, genau. Richtig. Wow, ein Denker. Sehr gut. Ha? Ach so, okay. 14,29 oder man könnte sagen ein Siebtel unserer Lebenszeit fällt auf einen Sonntag. Mag vielleicht bei dem einen oder anderen ein Sonntag mehr oder weniger sein, je nachdem, ob du vielleicht am Samstag geboren bist oder am Montag oder so. Aber im Grundsätzlichen, wenn man das hochrechnet auf das Leben, gerade wenn man öder wie 3 Jahre alt ist, dann kommt man ziemlich genau auf diese Zahl. Und ich habe mir dann letztens einfach einmal gedacht, sehr interessant vielleicht einmal darüber nachzudenken, was fangen wir mit 14,29% unseres Lebens an? Ich habe viele Predigten gehalten und auch gehört, über wie man Christsein im Alltag macht und so weiter, aber eigentlich, habe ich so ein bisschen reflektiert, habe ich noch selten darüber nachgedacht, wie gestalte ich eigentlich den Sonntag? Und darum haben wir gedacht, das machen wir heute einmal, dass wir uns ein bisschen Gedanken machen über den Sonntag, wie wir ihn gestalten, was sich Gott dabei gedacht hat, wie ein Sonntag ausschauen soll. Und darum mein Thema heute, der Sonntag und die Christen. Der Sonntag und die Christen. Nur habe ich jetzt gleich beim Einstieg in die Predigt oder auch in meiner Vorbereitung schon mal ein großes Problem gehabt. Das Wort Sonntag kommt in der Bibel nicht vor. Da haben wir gedacht, okay, hat jetzt Gott zum Sonntag nichts zu sagen, habe natürlich ein bisschen weiter geforscht, bin ich draufgekommen, Tag des Herrn, das kommt ein paar Mal vor. Aber die Aussage war nur immer, naja, die Gemeinde versammelte sich am Tag des Herrn. Okay, Ableitung, wir versammeln uns, okay, waren wir jetzt auch ein bisschen zu wenig. Dann wieder ein bisschen weiter geforscht und weiter überlegt und letztendlich habe ich feststellen müssen, ich komme an diesem Sabbat nicht vorbei. Und da gibt es ja dann die große Frage, da können wir jetzt mit einer der größeren Kirchen dann in Diskussion treten. Sollten wir uns jetzt am Samstag treffen und sollten wir den Sabbat feiern oder nicht und so weiter. Und von daher steige ich jetzt am Anfang mal ein bisschen in den theoretischen Teil ein, damit wir uns ein bisschen auch darüber Gedanken machen, was ist der Sabbat, was unterscheidet den Sabbat vom Sonntag und natürlich in weiterer Folge dann abgeleitet, was bedeutet das für uns. Wie gesagt, wenn wir das Wort Sabbat betrachten, das kommt in der Bibel sehr, sehr häufig vor. Und eins ist eben auch, das ist glaube ich das Um und Auf, es ist eines der 10 Gebote. Manche sagen ja, ja, im Neuen Testament wird das Gebot nicht wiederholt, alle anderen 9 Gebote schon, aber das Gebot nicht, ignorieren wir es deswegen oder so. 2. Mose 20, ich habe es eh projiziert, heißt es, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Also die Aussage da ist eigentlich ziemlich klar. Die Frage ist eben, trifft es auch auf uns zu? Zumal ja der Sabbat, aber dazu kommen wir dann später noch, ja nicht gleichbedeutend ist mit unserem Sonntag, sondern der Sabbat ist ja eigentlich der Samstag. Erste Frage mal grundsätzlich, was heißt eigentlich Sabbat? Kann ich es jetzt übersetzen mit Samstag? Das kommt dem gar nicht gerecht. Im Hebräischen, weil das Wort Sabbat ist ein hebräisches Wort, im Hebräischen hat alles eine sogenannte Wortwurzel. Im Deutschen ist es ja eher ähnlich, wenn ich sage gehen und geht und so weiter, also das kommt ja auch immer ein Stück weit auf einer Wortwurzel. Im Hebräischen ist es nur deutlicher, weil es immer diese Konsonanten gibt und die bleiben gleich. In dem Fall Sabbat heißt es S-B-T. Und je nachdem, wie ich das dann ausschmücke mit den Vokalen, ist dann eben, würde es bedeuten, ich gehe oder er geht oder das Gehen oder gegangen sein und so weiter. Und diese Wortwurzel bei Sabbat heißt wörtlich übersetzt aufhören oder ruhen. Und so wird es auch gleich im ersten Buch Mose verwendet. 1. Mose 2, Vers 2 und 3 heißt es, und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und er ruhte, also da steht es eben dieses Wort Sabbat drinnen, oder Sabbat, wie es da richtig betont gehört, und er ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, wiederum Sabbat, von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Und auf dieses Gebot oder auf diese Bibelstelle, basierend auf die Schöpfung, wird es ja dann auch in den 10 Geboten aufgegriffen. Gott sagt so, so wie Gott am siebten Tage ruhte, so sollen auch wir am siebten Tag ruhen. Das heißt, der Sabbat hat zwei Bedeutungen aus diesen Versen heraus. Das erste Mal ist, wörtlich übersetzt, es ist der Ruhetag. Sprich einfach der Tag, an dem man nicht arbeitet, sondern wo man bewusst ruht. Und die zweite Bedeutung, die da rauskommt, ist, es ist der siebte Tag. Dann habe ich dann mal so einen Kalender geschnappt. Jetzt zählen wir mal durch, wenn ich mal den Kalender anschaue, welcher ist der siebte Tag? Guten Morgen, seid ihr alle da? Genau, also wenn ich den Kalender jetzt so anschaue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der siebte Tag ist der Sonntag. Genau. Welcher Tag ist der, wo wir ruhen? Der Sonntag. Okay. War jetzt natürlich ein bisschen ganz einfach. Aber wenn ich jetzt ganz pragmatisch denke, sage ich, also ich habe zum einen das Gebot der Schöpfung drinnen, ich habe sowohl auch das von den 10 Geboten drinnen, wenn ich sage, ich halte meinen siebten Tag am Sonntag. Und ein Stück weit stimmt es. Und wie gesagt, nicht ganz, weil Sabbat mehr ist als eben jetzt nur der Sonntag. Weil es gibt ihm dann andere Bibelstellen, zum Beispiel in 3. Mose 23, Vers 24 bis 28, da steht, am ersten Tag des siebten Monats sollt ihr Ruhetag halten, mit Posaunenblasen zum Gedächtnis eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Arbeit tun, wieder Sabbat, und sollte dem Herrn Feueropfer bringen, und der Herr redete mit Mose und sprach, am zehnten Tag, in diesem siebten Monat, ist der große Versöhnungstag. Da sollte heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer bringen und keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Sagt, da steckt wiederum das Wort Sabbat drinnen. Jetzt die gut in Rechnen sind, wenn der erste Tag im siebten Monat ein Sabbat ist, welcher ist dann der nächste Sabbattag? 1 plus 7 ist 8. Okay, wenn der achte Tag ein Sabbattag ist, wie kann dann der zehnte Tag wiederum ein Sabbattag sein? Und jetzt fängt es an, schwierig zu werden. Okay? Sabbat, und das ist eben der Hintergrund bei der ganzen Sache, Man neigt sehr schnell dazu, in Gesetzlichkeit zu verfallen, wie das ja auch letztendlich in der Neuzeit heute der Fall ist, dass er sagt, man fährt stur, Sabbat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sabbat und so weiter. Man nummeriert die Woche und die Monate und die Jahre so durch. Und das war eigentlich zur Zeit Moses, beziehungsweise natürlich vor allem auch bei der Schöpfung, nicht der Fall. Es war nicht dieses Denken, wir haben eine 7-Tage-Woche und jetzt automatisch stur, Sonntag, 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 sondern Sabbat hat immer dann, war Sabbat und dann hat man die Tage gezählt, aber es hat auch Tage gegeben, die dann ein besonderer Sabbat waren und dann hat einfach die Woche wieder von Neuem angefangen. Das heißt, es war nicht automatisch wie bei uns heute im Kalender, dass wir eintragen, wir wissen im Jahr 2126, was der 27. Juli ist. Das war damals nicht der Fall. Man hat nicht so weit gedacht, war auch damals nicht die Notwendigkeit. Man hat einfach 6 Tage gearbeitet und dann Sabbat gehalten und wenn Gott gesagt hat, am 10. Tage sollte es auch Sabbat haben, dann hat man da einfach auch den Sabbat gehalten. Es ist einfach der Tag, an dem man nicht gearbeitet hat. Weil man gefeiert hat, weil man Ruhe gehalten hat, weil man ja, die Gebote Gottes halten wollen. Also von daher, ja, der Sabbat entspricht zum Großteil dem, was wir heute am Sonntag praktizieren. Und nein, der Sabbat ist nicht gleichbedeutend mit dem Sonntag. Die grundsätzliche Bedeutung des Sabbats war und ist, es ist ein Ruhetag. Und Gott hat dann gesagt, wie oft soll man diesen Ruhetag halten? Spätestens jeden 7. Tag, zwischendurch aber auch einmal, um bestimmte Feste zu feiern. Nur, dass wir mal ein bisschen ein grobes Verständnis haben, wie das Alte Testament den Sabbat versteht. Und dann kommen wir jetzt ins Neue Testament. Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, stellen wir fest, das Wort Sabbat, obwohl es ein hebräisches Wort ist, kommt auch relativ häufig vor. Insgesamt 55 Mal kommt das Wort Sabbat im Neuen Testament vor. Das Interessante dabei ist, 45 Mal davon allein in den Evangelien. Das heißt in erster Linie im Zusammenhang mit Jesus. Die nächste Frage deshalb, wie ging Jesus mit dem Sabbat um? Ich schaue da durch die Runde, ich kenne euch da ja jetzt schon eine Zeit und da weiß ich, da sind viele Bibelkenner, also sie denken Jesus und Sabbat, da fallen dann sehr viele Geschichten ein, wo Jesus am Sabbat was getan hat. Erstens einmal, Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Das ist interessant, ich sage jetzt, dass er Jesus Gewohnheiten hatte, also, dass er nicht immer nur spontan heraus, naja, heute gehen wir dorthin und morgen gehen wir dorthin, sondern er hatte die Gewohnheit, grundsätzlich am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Und sehr oft lesen wir aber dann in Zusammenhang mit der Synagoge, dass dort Jesus Wunder getan hat. Sitzt der Mann mit einer gelähmten Hand und alle beobachten ihn dann schon ganz kritisch, was wird er tun? Und er heilt den Mann. Dann greifen dann alle sofort an, da ist das Sabbatgebot gebrochen. Oder aber er geht mit seinen Jüngern irgendwo spazieren, die haben einen Hunger, nehmen das Getreide, malen es ein bisschen zwischen die Hände und essen die Kernl. Und dann stehen die Pharisäer schon wieder da, oh, ihr seid Gesetzesbrecher. Aber grundsätzlich, könnt ihr mich gern korrigieren, ich glaube nicht, dass Jesus es darauf angelegt hat, unbedingt jetzt den Sabbat zu brechen. Zum einen grundsätzlich, weil er das Sabbatgebot gehalten hat, er ging auch in den Gottesdienst. Das Zweite, das dürfen wir auch nicht vergessen, Jesus war der Herr über den Sabbat. Er selbst sagt in Markus 2, Vers 27, ich habe es eh projiziert, und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Die grundsätzliche Bedeutung und der Sinn des Sabbates war Neuausrichtung auf Gott zu hören, die Beziehung zu ihm zu suchen, aber auch für die Zwischenmenschlichkeit. Und deshalb hat Jesus gesagt, für mich steht der Mensch im Vordergrund und wenn der eine Not hat, dann will ich dem helfen, auch wenn jetzt vielleicht der Sabbat ist. Und er verdeutlicht es ja auch den Pharisäern, indem er ja Verschiedenes aus dem Alltag auch der Pharisäer herausgreift. Das bringt mir dann zum nächsten Punkt. Es steht die Barmherzigkeit im Vordergrund. Und das haben die Menschen ja damals auch praktiziert. Damals hat er jeder einen eigenen Bauernhof gehabt, würde man sagen, also ein paar eigene Tiere, damit er sich selbst versorgt. Und diesen Tieren hat man logischerweise etwas zu trinken gegeben, weil die einfach auch was braucht haben, auch am Sabbat. Oder aber wenn das Schaf, wie es in Matthäus 12 sagt, in ein Loch einfällt, man dann lasse ich das nicht im Loch drinnen verrecken, denkt man, naja, heute ist Sabbat, heute tue ich nichts. Sondern wenn das Tier Not hat, na, dann helfe ich ihm außer, weil ich will ja, dass das Tier weiterlebt, weil das ist ja mein eigener Ertrag und mein eigenes Leben. Das heißt, Barmherzigkeit stand im Vordergrund und deswegen hat er geheilt, deswegen hat er sich um Menschen gekümmert. Aber für Jesus war trotzdem der Sabbat nicht ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag, sondern sein Verhalten war trotzdem besonders. Und das ist das Letzte, auch Jesus berief sich auf die alttestamentlichen Ausnahmeregelungen. Auch im Alten Testament ist mehrfach festgehalten worden, was am Sabbat geschehen darf oder soll oder teilweise sogar muss und was nicht. Zum Beispiel die Priester. Die Priester haben am Sabbat gearbeitet, damit natürlich der Gottesdienst abgehalten werden kann. Letztendlich könnte man es dann schnell herunterbrechen und sagen, aber dadurch sind sie Sabbatbrecher, weil sie arbeiten ja. Das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil, Gott hat bewusst ja sogar gesagt, sie sollen am Sabbat arbeiten. Und wir können es dann nachlesen. Es ist sogar von Gott der Auftrag, dass am Sabbat der Dienstwechsel stattfinden soll. Das heißt, die Priester haben immer eine Woche gearbeitet und sie haben aber nicht dann am Dienstag Schichtwechsel gehabt, sondern das war extra sogar am Sabbat. Das heißt, am Sabbat haben immer alle gearbeitet. Doppelt so viel wie an einem anderen Wochentag. Weil das Gebot Gottes in dem Fall jetzt höher steht als das Gebot des Sabbats. Gottesdienst abzuhalten ist wichtiger als Ruhetag zu halten. Von daher, ganz praktisch, sage ich mal jetzt zum Beispiel als Ermutigung danach für die Pastoren, es ist kein Problem, wenn du am Montag den freien Tag machst und nicht zwangsweise das am Sonntag machen musst. Grundsätzlich stellen wir also fest, Jesus hat den Sabbat gehalten. Ich glaube, dass die Geschichten, die über den Sabbat im Neuen Testament erwähnt werden von Jesus, dass das eher die Ausnahmen waren, dass nicht Jesus besonders viel am Sabbat geheilt hat, sondern im Gegenteil, die meisten Heilungen und Wunder und Predigten etc. hat er unter der Woche gehalten. Aber er hat nicht gesagt, nur weil heute Sabbat ist, hilf ich dem nicht, sondern die Barmherzigkeit stand für ihn im Vordergrund. Und damit, und jetzt kommen wir zum praktischen Teil, kommen wir jetzt zur neutestamentlichen Gemeinde. Und jetzt wird spannend. Vorhin gesagt, das Wort Sabbat kommt 55 Mal im Neuen Testament vor, 45 Mal in den Evangelien. Das heißt, in den restlichen Büchern des Neuen Testaments kommt das Wort genau 10 Mal vor. 9 Mal davon in der Apostelgeschichte und da eigentlich auch immer im Zusammenhang dessen, dass Paulus unterwegs war, am Sabbat in die Synagoge gegangen ist und gepredigt hat. Das heißt, der Sabbat verschwindet eigentlich plötzlich völlig von der Bedeutung her. Und dann taucht ihm langsam einzeln dieses Tag des Herrn auf. So steht es ihm dann unter anderem, sie versammelten sich frühmorgens am ersten Tag der Woche. Zu der Zeit hat sich in Israel ja mittlerweile dieser 7-Tage-Rhythmus eingependelt, dass man nicht, wie zu Mose-Zeiten gesagt hat, so in die Richtung, wir leben einfach in die Woche hinein und irgendwann ist Sabbat, sondern man hat dann angefangen, die Tage zu zählen. Man hat es halt nicht Montag, Dienstag, Mittwoch genannt, wie wir das heute machen, sondern das war halt der erste Tag und der zweite Tag und der dritte Tag, etc. Aber die Jünger haben zu der Zeit angefangen, sich am ersten Tag der Woche zu versammeln. Was wir da jetzt mitbedenken müssen, der erste Tag der Woche war ein ganz normaler Arbeitstag. Aber weil ihnen, so wie du das in der Einleitung erwähnt hast, so wichtig war, Jesus ist gestorben und er ist von den Toten auferstanden und an das wollen wir uns erinnern. Deswegen haben sie sich nicht nur am Sabbat getroffen, sondern eben am ersten Tag der Woche. In Erinnerung an das, was damals geschehen ist. Aber weil es immer ein normaler Arbeitstag war und die ja alle arbeiten gegangen sind, was haben sie gemacht? Nur bevor die Sonne aufgegangen ist, in der Früh, vor der Arbeit, haben sie sich getroffen, haben Versammlung abgehalten, haben gebetet und sind dann in die Arbeit gegangen. Aber sie haben gesagt, dieses elementare Ereignis, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, an das wollen wir uns erinnern und das war am ersten Tag der Woche. Sie haben ihn dann auch Tag des Herrn genannt. Auch diese neue Perspektive, diese neue Hoffnung, wo sie sagen, die da durchkommt. Etwas Neues beginnt, die neue Woche beginnt und wir wollen die neue Woche feiern mit dieser neuen Hoffnung, die durch Jesus durchkommt. Dieses neue Leben. Das war einer Motivation, dass sie gesagt haben, wir treffen uns an diesem ersten Tag der Woche. Und etwas später, das ist dann rund um 150, ein Geschichtsschreiber unter anderem, der dann schreibt, sie trafen sich am Tag, der nach der Sonne benannt ist. Da ist dann langsam auch dieser Sonntag, wie wir ihn ja heute kennen, der dann da langsam durchkommt. Auch deshalb nach der Sonne benannt, wo manche sagen, auch wieder diese neue Hoffnung, dieser Tag des Herrn, das neue Licht, das da in unser Leben hineinkommt. Und so ist praktisch innerhalb von wenigen Jahren, könnte man fast sagen, die Bedeutung des Sabbats völlig verschwunden, zumindest bei den Christen. Und diese neue Perspektive für diesen, sie haben damals den achten Tag genannt, 7 Tage der Schöpfung und dann der achte Tag, die Neuschöpfung. Eben von diesem Neuen, das jetzt plötzlich aufgetreten ist, oder wie man das sagen. Aber natürlich, weil die christliche Gemeinde ja sehr stark geprägt war aus dem Judentum, haben schon versucht, dann das zu leben und das zu halten, was im Alten Testament und am Sabbat angedacht war. Also inhaltlich hat der Sonntag vieles von dem übernommen, was der Sabbat im Alten Testament war. Und deshalb jetzt dann die Frage, und da kommen wir mal langsam zum Ende, wozu dient also der Sonntag? Wie sollen wir jetzt, um zur Einleitung nochmal zurückzukommen, 14,29% unseres Lebens, wie sollen wir einen Sonntag gestalten? Ein paar Schlagworte, die für mich so ein bisschen die Erkenntnis daraus waren. Erstens einmal ist ein Ruhetag. Sabbat bedeutet Ruhe und das war eigentlich auch das, was sich Gott gedacht hat. Ich glaube nicht, wie gesagt, dass Gott sich gesagt hat, wir müssen das unbedingt an dem Sabbat halten, sondern Gottes Idee grundsätzlich war die von dieser 7-Tage-Woche. Und wenn unsere Woche heute mit dem Montag beginnt und mit dem Sonntag endet, es ist trotzdem ein 7-Tage-Rhythmus. Es ist interessant gefunden, wenn man eben in diesem, im 2. Mose 20, also in diesen 10 Geboten liest, da steht ja, am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, da sollst du keine Arbeit tun, das heißt, selber soll man keine Arbeit tun, aber das geht ja dann nur weiter, dieser Vers. Da steht, da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Zu der Zeit, wie Gott es gesagt hat, zur Zeit Mose, war es ja nicht so, dass überall eine 7-Tage-Woche geherrscht hat. Im Gegenteil. Babylonier zum Beispiel haben eine 5-Tage-Woche gehabt, andere haben eine 10-Tage-Woche gehabt und so weiter. Aber Gott sagt klar, die hier leben, und die, für die du verantwortlich bist, also auch dein Knecht, Magd, Sohn, Tochter, selbst dein Vieh und eben auch der Fremdling, der Ausländer, wenn man so sagen würde, der für die Arbeit, der in deiner Stadt lebt, auch der soll diesen 7-Tage-Rhythmus leben und soll am 7. Tag einen freien Tag haben. Interessant für mich, gerade im, sage jetzt, auch jetzt in der aktuellen Situation, Ausländer und so weiter, wo ich sage, eigentlich Gottes Idee ist schon, wenn jemand zu uns kommt, soll er sich an die Regeln halten, die wir hier haben. Damals war das revolutionär. Jedes Volk hat seine eigene Kultur gehabt, gar keine Frage, und jeder sollte sich an den Spielregeln halten. Aber, weiß nicht, wer schon von euch einmal mit dem Flugzeug geflogen ist, oder vielleicht auch nicht, vielleicht weit mit dem Auto gefahren ist, nach Spanien, welchen Wochenrhythmus haben die dort? Spanien. War schon mal wer in Spanien? 5-Tage-Woche, 7-Tage-Woche, 10-Tage-Woche, 7-Tage-Woche, genau. Okay, wir gehen jetzt einmal weiter. Russland. Russland hat eine Zeit lang probiert, eine 10-Tage-Woche einzuführen. Wisst ihr, was sie heute haben? Eine 7-Tage-Woche. Genau. Sie sind gescheitert mit dem Ziel, eine 10-Tage-Woche durchzuführen. Nur weiter, gehen wir nach Indien. In Indien, was haben die dort? Eine 7-Tage-Woche. Und du kannst nach Afrika gehen und nach Australien und nach Amerika. Auf der ganzen Welt gibt es eine 7-Tage-Woche. Jeder 7. Tag ist ein Ruhetag. Jetzt müsst ihr euch das einmal vorstellen, dass Gott es tatsächlich geschafft hat, den Rhythmus, den er sich erdacht hat in der Schöpfung, auf der ganzen Welt durchzusetzen. Und obwohl da die Mehrheit der Welt keine Christen sind, leben sie trotzdem nach einem christlichen Rhythmus. Es gibt keine Begründung, warum man 7-Tage-Rhythmus halten soll, außer basierend auf die Schöpfung. Weil Gott sich das so gedacht hat und weil Gott 6 Tage gearbeitet hat und am 7. Tag geruht hat. Ich finde es phänomenal, dass dieses Erfolgsgeheimnis der Christen, muss man ja letztendlich sagen, weil da hat die Missionstätigkeit erst angefangen. Davor hat es ja niemanden gegeben, der irgendwie missioniert hat. Jedes Volk hat seine Religion gehabt und eigentlich die Christen, oder man könnte sogar sagen, Paulus war eigentlich so ziemlich der Erste, der wirklich herumgereist ist, das Evangelium gepredigt hat, aber auch die damit verbundene Ethik mitgetragen hat und dort auch diesen 7-Tage-Rhythmus eingeführt hat. Und es hat die ganze Welt verändert. Von daher möchte ich uns ermutigen, auch diese Ruhe zu halten. So mal eine provokante Frage. Wie viele Tage arbeitest du? Zu viel? Okay. Das ist nämlich eben die andere Seite der Medaille, gell? Weil es steht da, es steht ja nicht nur am 7. Tag sollst du Ruhe halten, also am Sonntag, sondern es steht ja umgekehrt sogar drinnen, 6 Tage sollst du arbeiten. Die arbeiten an einem 6. Tag, heutzutage, lasst mich so ein bisschen provokant sagen, ich komme aus dem Verkauf, ich habe lang genug 6 Tage, oder ich arbeite auch jetzt nach wie vor 6 Tage. Der Samstag ist irgendwie so ein bisschen unbeliebt. Man möchte eigentlich eine 5-Tage-Woche. Oder manche, zum Beispiel, wir kennen manche Schlossereien oder sowas, die haben, oder mein Bruder zum Beispiel, der ist Elektriker, die haben einmal eine lange Woche, nennen sie es, und eine kurze Woche. Wo sie dann einmal am Freitag dann ein bisschen länger arbeiten und dafür am nächsten Freitag frei haben. Das heißt, die haben dann eigentlich schon eine 4-Tage-Woche. Nur, dass wir uns ein bisschen bewusst sind, also Gott hat schon gesagt, eigentlich, wir können ruhig 6 Tage arbeiten. Andererseits muss ich aber sagen, wenn ich in unsere Gesellschaft hineinschaue und mit Menschen rede, obwohl wir teilweise nur 4 oder 5 Tage arbeiten, habe ich das Gefühl, wir sind ausgepowert wie nie zuvor. Erstens einmal, glaube ich, weil wir dazu neigen, zu viel in die Freizeit hineinzupfropfen. Sag ich, wenn ich mich erinnere an meine Großeltern, wie die so erzählt haben, wie die gelebt und gearbeitet haben, die haben gearbeitet und am Abend sind sie heimgekommen und haben gegessen und ein bisschen Zeit für meine Familie gehabt, aber da war nimmer mehr. Heute meinen wir müssen in der Freizeit noch alles erledigen. Wenn ich mir manche Kinder anschaue, was die alles für einen Zeitplan haben, was die alles nach der Schule und so weiter noch machen. Manchmal glaube ich, wir überfordern uns selbst, wenn wir so viel Freizeit haben, meinen wir das und das und das und dann sind wir erst recht so erledigt. Das widerspricht aber genauso auch dem Sinn von Ruhe. Und die andere Schwierigkeit ist, auch wenn wir vielleicht nicht so viel unternehmen, aber gerade heute im Zeitalter von Computer, Handy und Tablet, wann schaltet man wirklich ab? Wenn man Tag und Nacht erreichbar ist und ständig seine Mails nur schnell checkt und dann eben von der Firma, man hat dann ja Firmenhandy und so weiter oder seine Firmenmails, die man aus private Handy dann auch noch kriegt und gedanklich, obwohl man eigentlich vielleicht sogar am Freitag zum Mittag schon heimgegangen ist, aber am Freitagnachmittag und am Samstag ja trotzdem nur mit dem beschäftigt ist, was einen die ganze Woche eh schon beschäftigt hat. Und manche vielleicht sogar am Sonntag auch noch. Möchte ich eine Ermutigung weitergeben, jedes Tablet, jeder Computer, jedes Handy hat einen Ausschaltknopf. Und falls du ihn noch nicht gefunden hast, komm zu mir, ich erkläre dir, wo er ist. Man muss nicht immer überall jederzeit erreichbar sein. Ich glaube, es ist gut, vielleicht am Samstag am Abend einmal das Handy auszuschalten und erst am Montag in der Früh wieder einzuschalten. Nur als Gedankenanstoß einmal, wenn wir Ruhe halten wollen, dann soll das auch wirklich eine Zeit der Ruhe sein. Das Zweite, was Gott sich für den siebten Tag gedacht hat, ist Heiligung. Der Sabbat war der Tag der Heiligung, wo man auf Gott hört, wo man eben auch in die Synagoge, in den Gottesdienst ging, wo man Gottes Wort betrachtet, wo man sich neu ausrichtet, wo man sich Zeit nimmt, auch das zu reflektieren, wer man ist, was man tut und wie man es tut. Ich finde super, dass ihr da seid, dass ihr das heute tat. Vielleicht aus Gewohnheit, ich meine, Jesus hat es aus Gewohnheit gemacht. Ich gehe auch oft aus Gewohnheit in den Gottesdienst. Aber ich hoffe und wünsche uns, dass es mehr ist als nur Gewohnheit. Naja, es gehört dann am Sonntag in der Früh dazu. Sondern dass schon auch das Bestreben und der Wunsch da ist, Herr, ich möchte auf dich hören, ich möchte verstehen, was du mit meinem Leben vorhast und ich möchte das dann auch umsetzen. Das Dritte, Beziehungen. Das überlesen wir sehr gerne. Aber Gott ist an Beziehung interessiert und der Sabbat oder beziehungsweise der siebte Tag der Woche, sagen wir so, ist da für Beziehungen. Wir können die gesamte Bibel durchlesen und wir werden dort alle möglichen Gebote finden und wir denken dann immer an die Gebote und verstehen und sehen nicht, was dahinter steckt. Ich nenne als Beispiel zum Beispiel das dritte Buch Mose. Viele Christen haben ein gespaltenes Verhältnis zum dritten Buch Mose, weil dort die ganzen Opfergesetze drinnen stehen. Und der Gedanke ist automatisch, ja, also dieses Opfer brauche ich nicht bringen und dieses Opfer und dieses Opfer brauche ich nicht bringen, weil Jesus ist ja für uns gestorben. Thema Opfer erledigt. Aber was wird zu den Opfern gesagt? Du sollst dieses Opfer darbringen und es mit deiner Familie feiern. Ihr sollt als Volk zusammenkommen, Versöhnungstag, und sollt das und das Opfer bringen und gemeinsam feiern. Die Opfer waren ja nicht nur da, um Gott irgendwie ein wohlgefälliges Opfer zu bringen, sondern es waren auch die Zeiten, wo man zusammengekommen ist, wo man Beziehungen gepflegt hat, wo man sich Zeit füreinander genommen hat. Denkt man, das Passamal. Klar, jetzt kann man sagen, Jesus ist das perfekte Passamal, das Opferlamm Gottes, Thema erledigt. Aber was hat es geheißen? Dieses Passamal, so jetzt als Familie zusammenkommen, das miteinander essen, feiern, euch daran erinnern für die Sünden und so weiter. Also es ist immer ums Essen gegangen, es ist immer auch darum gegangen, dass man zusammenkommt und dass man Zeit miteinander hat. Und es geht uns verloren. Wir sehen nur die geistlichen Dinge, aber nicht das Praktische dahinter. Und ich möchte uns ermutigen, den Sonntag zu Beziehungen zu nutzen. Ich finde das super bei euch, dass ihr da am Sonntag ja immer anschließend da Kuchen und Kaffee habt, wo man ein bisschen Zeit hat auch zum Quatschen. Das ist gut und wertvoll. Und ich möchte euch aber ermutigen, es nicht nur zu sagen, naja, jetzt haben wir das eh und das genügt eh, weil das hängen wir sich eh, sondern vielleicht auch darüber hinaus die Beziehungen zu pflegen. wenn man den anderen kennt, wenn man Zeit miteinander hat, es gibt da nichts Schöneres. Wenn man dann weiß, was einen beschäftigt, wenn man dann merkt, okay, das und das, mal geht es dem einen schlecht, mal dem anderen, man kann füreinander beten, das ist das, was Gemeinde, glaube ich, ausmacht. Und das vierte und letzte, damit komme ich zum Ende, ist natürlich auch das Thema Familie. Sonntag soll auch für die Familie dienen. Dass man Zeit füreinander hat. Sei es eben für die Kinder, für den Partner. In der Bibel gehört auch Zeit für Zärtlichkeiten dazu. Dass man sie am Sonntag dafür nimmt. Es ist wieder Passtheit. Vielleicht könnt ihr mal einen kleinen Spaziergang machen, irgendeinen Ausflug. Zeit miteinander als Familie verbringen. Ich sage nicht, das Handy und Tablet und Fernseher sollen im Vordergrund stehen, sondern das Miteinander. Und ich glaube, wenn wir das berücksichtigen, diese vier Punkte, dann wissen wir zum einen, wie wir den Sonntag gestalten. Und ich glaube, es wird total positive Auswirkungen auf unser Leben haben. Auf das Miteinander, auf uns selbst. Wenn man zur Ruhe kommt, Heiligung, Neuausrichtung auf Gott, Beziehungen konkret dann auch heruntergebrochen für Familien. Am Ende der Bibel oder in einem der letzten Bücher finden wir eine interessante Aussage. Hebräer 4, Vers 9 steht, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Wenn du bis jetzt ein stressiges Leben gehabt hast, möchte ich ermutigen, Gott sagt, es ist noch eine Ruhe vorhanden. Es ist noch ein Pool da, auf den wir zugreifen können. Nutze es. Das wünsche ich euch, dass dieser Sonntag und vielleicht auch viele der folgenden wirklich ein Sonntag sein darf, der dem dient, was Gott sich gedacht hat. Amen.